herzlich willkommen beim Podcast Plötzlich Sternenmama. Mehr Wissen, weniger Ohnmacht, offener reden und weniger Alleinsein. Dein Podcast rund um das Thema kleine und stille Geburt in unserer Gesellschaft, aber auch mit Tee und Yogamatte. Mein Name ist Daniela Mund und ich spreche in diesem Podcast aus meiner Perspektive als Yogalehrerin für Schwangerschaft und Rückbildung.
Karen, ich freue mich sehr, dass ich dich heute hier wieder im Podcast begrüßen darf.
Guten Morgen, schön, dass ich da sein darf.
Ja, in unserem letzten Interview hatten wir darüber gesprochen, wie die Begleitung einer Hebamme bei einer kleinen oder stillen Geburt aussehen kann. Und heute wollen wir ebenfalls über ein sensibles Thema sprechen, und zwar über das Thema pränatale Diagnostik. Also es geht heute darum, wie Eltern aufgeklärt und auch begleitet werden können. Vor allem dann, wenn sich auch ein positiver Befund zeigt, wie es ja dann in der Medizin so auch lautet, ne? Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du vorweg dazu sagen willst, oder wollen wir direkt einsteigen?
Eine kleine Info vielleicht grundsätzlich, dass wir Hebammen eigentlich gar nicht in dem Sinne berechtigt sind, zur pränatalen Diagnostik aufzuklären. Das ist den Ärztinnen und Humangenetikern vorbehalten. Und in der Realität sieht es dann aber doch anders aus, weil ich natürlich die bin, die Zeit hat und zuhört und einfach ein ganz anderes Vertrauensverhältnis ja schon zu den Familien hat. Und deswegen berät und erklärt man dann doch nochmal viel. Das wird sich im Laufe des Gesprächs heute bestimmt auch nochmal zeigen, wie das dann aussieht. Aber das ist mir wichtig, dass ich natürlich keine Humangenetikerin bin, die berechtigt ist, genetische Untersuchungen aufzuklären. Mhm. Das vielleicht so als kleiner Disclaimer vorweg.
Ja, okay, gut. Was sind denn so die geläufigsten Untersuchungen bei der pränatalen Diagnostik?
Also die meisten machen ja, oder es gibt, fangen wir so an, es gibt ja laut Mutterschaftsrichtlinien 3 Ultraschalle, die der normale Gynäkologe, Gynäkologin macht. Und wenn dann was auffällig ist, man eigentlich weiter verwiesen hat. Und im Laufe der letzten Jahre oder Jahrzehnte kamen immer mehr Untersuchungen dazu. Die waren früher in den 80er, 90ern noch sehr invasiv. Also hat man eine Fruchtwasserpunktion gemacht oder einen Teil der Plazenta entnommen, was Chorion-Zotten-Biopsie heißt, was man heute zum Glück viel weniger macht, weil es immer auch viel mehr Risiken natürlich birgt, wenn man in den Körper der Frau eingreift. Und was diese 3 Untersuchungen sind, die man im Moment ganz viel machen kann, ist die Nackentransparenzmessung ungefähr 12., 13., 14. Woche, entweder kombiniert oder alleinstehend mit dem Test, der jetzt NIPT-Test heißt. Früher hieß der Harmony- oder Präna-Test, und es gibt irgendwie auch noch alles ein bisschen verwirrend, aber die meinen alle das Gleiche. Wir entnehmen der Mutter Blut, wir untersuchen in dem Blut der Mutter kindliche DNA. Abgefahrenerweise ist das da schon drin in der Woche. Und dann können wir daraus eine genetische Analyse machen und sehen, ob es Trisomien gibt. Also quasi Behinderungen beziehungsweise Chromosomanomalien, wie es dann heißt. Und was noch viele machen, ist das Organscreening oder die Feindiagnostik, wie es dann wirklich heißt, so 22., 24. Woche, wo man einmal alle Organe anschaut, ob die an Ort und Stelle sind und ob es Auffälligkeiten gibt. Und diese 3 Sachen sind im Moment so ein bisschen das gängige Paket, was die meisten tatsächlich machen, auch unabhängig vom Risiko.
Ah ja, und genau, weil ich hatte jetzt noch auch so die Frage im Kopf, ob es da, ja, ob man quasi unterscheiden kann zwischen Routine-Untersuchung oder Empfehlung, aber das höre ich jetzt schon so raus, dass das jetzt schon zu so einer Routine
Es ist, geworden es ist fast, ist. Absolut, es ist fast zu einer Routine geworden. Und wenn man älter 35 ist, ist man ja risikoschwanger in Deutschland, was hoffentlich bald auch geändert wird, weil 35 einfach kein Alter ist. Und dann war es früher mal so, ja, Sie sind risikoschwanger, machen Sie besser die Feindiagnostik. Was natürlich so ist, dass mit dem Alter, und da sprechen wir aber eigentlich eher über 40, manche Risiken einfach steigen, oder die Statistik sagt, das Risiko, ein Kind mit Trisomie 21 zum Beispiel zu bekommen, ist höher als mit 18 oder 20. Und darum hat man früher diese Untersuchung gemacht. Und die meisten ja, entscheiden sich aber auch manchmal nur für eins. Also wenn man sagt zum Beispiel, ich mache die Nackentransparenzmessung und da ist alles unauffällig, dann gehe ich nicht weiter. Ich mache keine genetische Untersuchung. Ich mache dann vielleicht wieder das Organscreening. Manche sagen, nee, mir ist der Test mit dem Blut viel wichtiger als der ganze Rest. Dann macht man nur das. Man kann das eigentlich beliebig kombinieren. Und wieder auch nicht, dazu komme ich dann gleich nochmal. Was bei manchen empfehlenswert ist zum Beispiel oder was manche Familien und Frauen sich auch wünschen ist, wenn man zum Beispiel eine außerklinische Geburt hat, eine Hausgeburt oder im Geburtshaus, dass man dann schon schaut, okay, sind alle Organe gesund oder brauchen wir vielleicht kinderärztliche Unterstützung direkt nach der Geburt? Und dann kann man schon sagen, okay, vielleicht wäre ein Organultraschall ganz sinnvoll, wenn ich zu Hause gebäre, damit ich weiß, dass mein Kind nicht besondere Hilfe braucht. Ja, also man kann das ja auch sehr bewusst entscheiden. Und meine Frage, ich fange tatsächlich an, mit den Paaren schon in der oft 9., 8. Woche zu sprechen über pränatale Diagnostik ist, macht euch Gedanken darüber. Es geht überhaupt nicht darum zu sagen, dass pränatale Diagnostik gut oder schlecht ist. Es geht darum zu sagen, ich entscheide das bewusst und ganz wichtig, was hat das für Konsequenzen für mich? Und die Frage darf man sich schon in der Woche stellen.
Genau, das ist quasi auch die andere Seite der Medaille, wo ich auch tatsächlich so im Freundeskreis manchmal das so wahrnehme, wenn Schwangerschaften eintreten, das dann heißt, ja, wir haben jetzt die ganzen Untersuchungen, die du aufgezählt hast. Jetzt muss man dazu sagen, dass wir da öfter in einer größeren Runde dann zusammen sind, dass ich es unpassend fände, da, wie ich finde, eine sensible Frage zu stellen, habt ihr euch Gedanken gemacht, wie ihr damit umgeht, wenn der Test wirklich auch ein Ergebnis zeigt, ne? Oder einen Befund. Genau, und dann verläuft sich's halt manchmal wieder. Also ich habe tatsächlich noch nie mit meinen Freundinnen darüber dann auch irgendwie mal gesprochen, ob sie sich Gedanken gemacht haben oder was sie vielleicht auch für Gefühle begleiten, zu dieser Untersuchung zu gehen. Oder man muss ja dann auch eine gewisse Zeit warten, das Ergebnis zu bekommen. Wie ist denn so da deine Erfahrung? Wird mit den Eltern vorab besprochen, welche Option es dann gibt, wenn sich ein Befund zeigt? Und wenn sich dieser zeigt, durch wen oder wie sie dann auch begleitet werden können?
Ehrlich gesagt erlebe ich das nicht so. Jetzt muss man natürlich sagen, bei den meisten, bei der Großzahl ist ja alles gut so. Und trotzdem stelle ich meinen Familien oder meinen Frauen quasi, die ich begleite, immer die Frage, macht euch durchaus vorher Gedanken, was es für Optionen gibt. Und das ist natürlich auf der anderen Seite immer schwer zu beantworten, weil man manche Fragen erst beantworten kann, wenn man in der Situation steht. Und trotzdem gibt es Familien, die ganz klar sagen, ein Kind mit Behinderung kommt für uns nicht in Frage, wir würden definitiv abtreiben. Und das ist eine klare Antwort. Und die ist okay. Also die ist genauso okay wie alles andere. Da werte ich nie und bleibe völlig neutral. Das finde ich sehr wichtig als beratende Person. Und was ich meinen Paaren immer rate, ist, geht da nicht hin, in der Mittagspause mal eben schnell pränatale Diagnostik machen lassen. Und dann gibt es ja relativ oder öfter als Befunde gibt es ja Verdachtsbefunde, die sich nie bestätigen. Aber vielleicht sind die Sichtbedingungen ungünstig. Wenn wir uns vorstellen, auch bei der Nackentransparenz, das Kind ist unfassbar klein. Wir gucken durch die Bauchdecke in die Gebärmutter, die vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, so irgendwie so groß ist, dass man, also die ist ja so groß wie ein Gänseei vielleicht in der Woche, wie so ein kleiner Luftballon. Und da schauen wir die Nackenfalte eines Kindes an. Dass das überhaupt geht, ist ja schon völlig verwunderlich eigentlich, könnte man schon staunen. Und dass dann manchmal die Sichtbedingungen halt ungünstig sind, weil das Kind sich wegdreht oder so, lässt halt manchmal Befunde entstehen, die kontrollbedürftig sind. Und da passiert das, was du sagst, wir nennen das in der Psychologie Schwangerschaft auf Probe. Eine Schwangerschaft auf Probe entsteht, weil wir erstmal in Distanz zum Kind gehen und denken, ich weiß ja gar nicht, ob du gesund bist. Das macht natürlich was mit einer Beziehung. Oder für die meisten macht das etwas. Und dass man dann sich gar nicht mehr traut zu freuen oder in Kontakt mit dem Kind zu bleiben. Und das passiert relativ oft, bis dann ein zweiter Befund kommt, der sagt, nee, alles gut. So. Aber trotzdem wissen wir, dass das einen Unterschied für die Schwangerschaftsbindung macht natürlich. Und deswegen rate ich allen Familien, um zurück zu der Frage zu kommen, dass sie ganz bewusst zu diesen Untersuchungen gehen und was man sich immer vorstellen kann und das melden Familien rück, dass das ein ganz schönes Gefühl ist, dass man mit dem Kind an der Hand dahin geht. Ja, also wir gehen da zusammen hin. Wie wenn ich dich jetzt an die Hand nehmen würde und sage, komm Daniela, wir gehen mal dahin und gucken, ob es dir gut geht oder ob du besondere Hilfe brauchst oder ob du bei uns bleiben kannst oder was auch immer. Weil das eine andere Geste ist, als zu sagen, okay, ich lasse dich mal kurz abchecken. Wir schauen
in der
mal.
Mittagspause.
Ja, genau, so. Und dafür ist es eigentlich ein viel zu große Sache, so das mal eben kurz zu machen. Und meistens ist ja alles gut und es ist auch wunderbar. Und trotzdem muss man damit rechnen, dass es Verdachtsbefunde gibt. Oder auch Diagnosen, wenn auch sehr, sehr selten natürlich. Und das erlebe ich nicht und das melden auch die Familien rück, wo dann besondere Befunde entstehen, dass sie null aufgeklärt wurden. Und ich habe viele Frauen gefragt, die besondere Befunde hatten oder halt dann einfach positive Befunde, was hätten sie sich rückblickend gewünscht? Und alle haben gesagt, wirklich alle, eine bessere Aufklärung vorher und mehr Zeit. Weil was ja passiert ist in den Pränataldiagnostikkliniken oder in den Praxen, dass die einen wahnsinnigen Zeitdruck haben, weil sehr schnell hintereinander sehr viele Frauen gesehen werden. Und ich durchaus Geschichten gehört habe, und das sind vielleicht auch einfach die überhaupt nicht positiven, aber das ist einfach schnell, schnell und hier weiter und nochmal zurück ins Wartezimmer und dann können sie nochmal 3 Minuten rein und so. Und man steht unter Schock, wenn man einen Befund kriegt. Und eigentlich bräuchte es dann eine Stunde. Und was bei den Familien passiert ist, weil ich die meistens schon kannte, dass die mich angerufen haben und dann haben wir erstmal 2 Stunden geredet und zugehört. Und wenn das Familien aber nicht wissen, dass sie dann ihre Hebamme anrufen können oder die Hebamme vielleicht noch gar nicht existent ist, weil man in der Woche noch keine gefunden hat oder überhaupt keine gefunden hat, dann ist man meistens damit erstmal ganz schön alleine. So jedenfalls die Rückmeldung der Paare. Und was ich immer dann empfehle, ist, zu einem zweiten Pränataldiagnostiker zu gehen, der hoffentlich mehr Zeit hat, um einfach auch nochmal andere Worte zu hören, um das zu verstehen, was da gerade gesehen wurde. Das hilft oft.
Und so kommst du dann eigentlich auch in diese Situation als nicht berechtigte Person, wie du es eingangs gesagt hattest, also als nicht berechtigte Fachperson, dann trotzdem die Rolle der Aufklärung zu übernehmen oder des Zuhörens, des Erklärens und
genau, ganz viel des Zuhörens. Beratens. Eigentlich berate dann ja nicht. Wir erörtern einfach oft nochmal die Möglichkeiten, die es dann gibt. Und es gab ehrlich gesagt nicht selten die Situation, dass ich dann gesagt habe, ihr könnt auch weitertragen, ihr müsst jetzt hier die Schwangerschaft nicht abbrechen. Und das für die Paare eine völlig neue Sicht auf die Situation war. Und was noch ganz oft passiert, dass die Paare Zeit haben. Man entwickelt dann plötzlich so einen Zeitdruck, man muss jetzt sofort die Fruchtwasserpunktion machen, jetzt sofort eine Entscheidung treffen. Und zu sagen, dem Kind da drin, egal was da gefunden wurde, geht es erstmal gut. So, das ist da drin, ist safe in der Gebärmutter. Wir haben Zeit. Und deswegen kriegen von mir, wenn es positive Befunde gibt, die Paare oder die Frauen immer die Aufgabe, eine Woche irgendwo hinzufahren und gar nichts mehr zu machen. Nachzudenken, ans Meer, in den Wald, wo auch immer hin. Und dann klärt sich ein bisschen der Schock und die Sicht auf die Dinge. Und dann kann man eine fundierte Entscheidung treffen, welche das dann auch immer ist. Aber dann passt die, weil dann hat man nachgedacht. Und das ist etwas, was ich wirklich... Entschuldige, was ich wirklich vermisse und auch wirklich fast anklage, dass die Paare unter Druck gesetzt werden, nicht immer, aber oft. Und die brauchen Zeit und Zuhören. Und das hat dann anscheinend, es haben auch wirklich manche Ärzte, es gibt fantastische Pränataldiagnostiker, das möchte ich überhaupt nicht nennen, aber ich kenne leider auch viele Gegenbeispiele.
Du hast jetzt den Begriff Weitertragen erwähnt.
Ja.
Ich weiß jetzt, was damit gemeint ist, aber ich würde es gern nochmal hier nochmal genauer erklären. Magst du das nochmal erklären, was man sich unter dem Begriff vorstellen kann oder was das für eine Option demnach auch ist?
Weitertragen ist ein relativ neuer Begriff und auch gefühlt eine neue Option. Seit noch nicht so vielen Jahren, früher war das natürlich selbstverständlich, weil wir gar keine Pränataldiagnostik hatten, hat man ein Kind getragen, bis es geboren wurde und dann hat man gesehen, ob es vielleicht eine Behinderung hat. Und jetzt durch die ganze Pränataldiagnostik sehen wir natürlich alles, was ein Kind an Besonderheiten mitbringt. Und weitertragen ist die Option, einem Kind die Entscheidung zu überlassen, wann es sterben möchte, auch wenn es nicht überlebensfähig ist. Und das kann heißen, dass es in der Schwangerschaft verstirbt oder bei der Geburt, dass es vielleicht zu früh geboren wird oder reif geboren wird oder kurz nach der Geburt verstirbt oder auch viel später. Also das weiß man oft ja auch nicht. Es gibt immer wieder ganz große Überraschungen, wie lange manche Kinder überleben. Ich habe 2 Kinder begleitet mit Trisomie 13, die beide, so wurde diagnostiziert, eigentlich gar nicht bis zum Termin hätten leben können, weil sie so schwer behindert waren, organisch vor allem gesehen. Und beide haben die Geburt überlebt und 20 Minuten auf dieser Welt verbracht. Und solche Überraschungen gibt es immer wieder. Aber das heißt weitertragen. Und es gibt ein fantastisches Buch, da muss ich kurz Werbung machen, das heißt weitertragen. Und das ist meine Bibel geworden bezüglich dieses Themas.
Ja, dann verlinke ich das auf jeden Fall mit in den Shownotes. Ja, mache ich, suche ich raus.
Danke.
Gut. Karin, du hattest jetzt eingangs, ne, wir sprechen ja auch immer mal so, hattest jetzt eingangs gesagt, dass du gerade auch eine Frau begleitest, wo es unterschiedliche Aussagen durch Tests gibt.
Ja.
Magst du das mal als Beispiel erläutern?
Sehr gerne. Das ist wirklich eine Geschichte, die mich im Moment auch sehr bewegt, dass eine Familie einen ersten Ultraschall gemacht hat, der völlig unauffällig ist, also diese Nackentransparenzmessung. Und die Pränataldiagnostikerin meinte, super, ein völlig gesundes Kind, reif, entwickelt, schöner geht es nicht. Und dann kam das Ergebnis von diesem jetzt ja auch neu von den Kassen bezahlten NIPT-Test, der übrigens für nicht-invasive Pränataldiagnostik steht. Und dann Test hinten dran, deswegen NIPT, ein etwas komisches Wort vielleicht. Und interessanterweise war ich 3 Tage vorher bei einer Fortbildung einer sehr belesenen Ärztin zu diesem Thema und die hat gesagt, passt auf mit diesem Test. Wir machen den jetzt ganz viel, weil von der Kasse bezahlt, natürlich nochmal ganz anders als vorher. Und der ist sehr, also was heißt sehr oft, aber er ist durchaus falsch positiv. Und das wissen die wenigsten. Und ich habe dann viel recherchiert und im Ärzteblatt, ich kann es nur empfehlen, man kann es einfach googeln, falsch positiver NIPT-Test und dann kommt dieser Artikel, stehen die Zahlen, die ich jetzt hier nicht wiederhole und es ist auch ein bisschen kompliziert, weil da verschiedene Fachbegriffe benutzt werden, aber es kommt raus, dass am Ende, je nach Alter der Frau, sehr falsch positive Ergebnisse kommen können. Das heißt, der Test sagt, du hast ein Kind mit einer schweren Behinderung im Bauch und es stimmt nicht. Und das müssen wir einfach wissen bei der Beratung. Und diese Frau hat jetzt diesen Test, der sagt, dass 99% Wahrscheinlichkeit das Kind schwer behindert ist. Und der Ultraschall sagt, du hast ein kerngesundes Kind im Bauch. Ich kann leider noch nicht erzählen, wie es weitergeht, weil genau an diesem Punkt stehen wir jetzt. Und wir hatten lange Gespräche. Ja, und mal schauen. Und was man dann machen kann, ist nur abwarten. Und wo ich immerhin motiviere, ist, in Verbindung mit diesem Kind zu bleiben, ganz unabhängig davon, was wir jetzt für Untersuchungsergebnisse haben, die jetzt ja eine riesen Diskrepanz aufweisen.
Ja.
Und die Pränataldiagnostikerin auch auf diese Testergebnisse hin meinte, das kann nicht sein. Das Kind ist gesund. So. Und jetzt schaut man halt, was macht man, ne? Macht man jetzt eine invasive Diagnostik und riskiert damit durchaus, wenn auch nur ganz, ganz, ganz gering, aber trotzdem das Risiko einer Fehlgeburt eines vielleicht ganz gesunden Kindes, weil das ist eine mögliche Nebenwirkung der Amniozentese, der Fruchtwasserfunktion, oder sagen wir, okay, wir vertrauen auf den Ultraschall. Und man merkt das ja schon, es ist eine Situation, wo man überhaupt nicht mehr weiß, was man glauben und tun soll. Und man nur versuchen kann, halt, ja, glaube ich, geduldig zu sein. Und das ist ja fast unmöglich, so, und positiv gestimmt zu bleiben. Und dann geht natürlich emotional, psychologisch die Achterbahn los.
Und in welcher Woche ist die Frau jetzt gerade, die du da begleitest?
Ich glaube ungefähr 14.
Okay, nee, weil ich dachte jetzt nur, wenn, also rein hypothetisch, ne? Ich kenne sie nicht und du sagst ja auch, ihr steht jetzt gerade an diesem Punkt, dass sie auf ihr Bauchgefühl hört, auf den Ultraschall, also sich dem Positiven zuwendet. Und ich nenne es jetzt mal weiter tragen, wenn man das überhaupt so nennen kann, bei diesen großen Diskrepanzen zwischen den Ergebnissen, dann ist es halt bis zur 40. Woche, vergeht noch viel Zeit, ja, wo sie diese Ungewissheit dann auch aushalten muss, emotional, ne, und mental. Deswegen wollte ich jetzt mal fragen, in welcher Woche sie ist. Okay.
Ja, und ehrlich gesagt, diese Ärztin von dem Vortrag, wo ich war, die oder von diesem Workshop-Wochenende, die meinte auch, und sie macht selber Pränataldiagnostik, das wird uns jetzt immer mehr begegnen, weil wir diesen Test natürlich viel mehr machen. Und es geht auch da, das finde ich wichtig, nochmal zu unterstreichen, es geht nicht darum, dass diese Teste jetzt blöd sind oder so, aber wir müssen lernen, die richtig zu lesen. Und auch genauso aufzuklären. Es kann sein, dass das Ergebnis nicht stimmt. So, wenn es positiv ist. Wenn es negativ ist, ist es immer richtig negativ. Aber wenn es positiv ist, kann es falsch positiv sein. Das vielleicht so als Grundmessage. Und ich bin sicher, dass jetzt auch HörerInnen draußen sind, die Situation genauso erlebt haben. Weil das ist halt einfach kein Einzelfall. Und wird es auch nicht bleiben.
Wow, das ist, dann, ich glaube, das ist halt auch die Schwierigkeit, ne, das, oder warum es so wichtig ist, sich auch Gedanken zu machen, warum mache ich welche Untersuchungen, mit solchen Situationen dann vielleicht auch gefasster umgehen zu können, wenn es so unterschiedliche Aussagen gibt.
Ja.
Ja, also ich wäre natürlich daran interessiert. Vielleicht können wir da nochmal Nachtrag zu machen, wie es ausgeht, auch für die Frau einfach, für was sie sich entscheidet, was sie jetzt stärkt, ob es noch irgendwas, eine zweite Meinung vielleicht gibt, die ihr Sicherheit geben kann oder Klarheit vielmehr.
Ja.
Und vielleicht können wir da dann noch einen Nachtrag machen, Karin.
Ja.
Ja, okay. Jetzt haben wir genau schon so ein bisschen darüber gesprochen, welche Tests es gibt, warum die gemacht werden oder angeboten werden, die Optionen des Weitertragens. Und wenn wir jetzt die Situation haben, du hast ja auch gesagt, man unterscheidet auch zwischen einem Verdachtsbefund und einer Diagnose.
Ja.
Richtig? Das heißt, bei einem Verdachtsmoment wird dann wahrscheinlich empfohlen, nochmal eine andere Meinung einzuholen oder
weitere Diagnostik zu machen.
Weitere,
ja? Also die Fruchtwasserpunktion zum Beispiel, wo wir wirklich das Fruchtwasser ja aus der Gebärmutter entnehmen, was sich jetzt vielleicht auch ganz komisch für manche Frauen anhört, aber so ist es. Da haben wir 100%ige Sicherheit, weil wir da wirklich nochmal anders als durch das Blut der Mutter kindliche Partikel untersuchen können, die im Fruchtwasser schwimmen. Und das ist quasi dann 100% sicher, im Gegensatz zu den anderen, die nur 99 sind.
Ach, okay.
Bevor man Entscheidungen trifft, wie zum Beispiel auch einen Abbruch, ist in Deutschland die Amniozentese, kurz AC, oft abgekürzt. Ich müsste jetzt ehrlich gesagt gerade lügen, ob es wirklich Pflicht ist, aber ich glaube, das ist es tatsächlich. Dass man sicher ist, aus medizinischer Indikation brauche ich neben, außer es ist ein anderer Ultraschallbefund, wo es um Organe geht, wenn es um Trisomien geht, diesen Befund.
Ach, okay.
Ein Verdacht reicht nicht aus, um das zu begründen.
Und dann sprechen wir von einer Diagnose. Ne? Ja. Das ist ja dann der Unterschied. Ja. Und wenn aufgrund der Diagnose hat ja die Frau trotzdem die Wahl, ob sie weitertragen möchte oder sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet oder auch das Paar, ja, also angenommen, das Paar trifft die Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch. Wie ist denn das Prozedere, zum Beispiel auch für dich als Hebamme?
Also erstmal hängt das Prozedere für die Frau natürlich sehr davon ab, in welcher Schwangerschaftswoche sie sich befindet. Ich glaube, das wäre nochmal ein extra Thema. Oder belesen sich Frauen dann ja auch und werden dann ja auch gut aufgeklärt, was für medizinische Behandlungen dann einfach nötig sind, ob es mit einer Curettage, mit einer sogenannten Ausschabung ist oder wenn es sehr früh ist oder meistens ist es später. Das heißt, man gebärt dieses Kind. Und je nachdem, welche Woche es quasi hat, und das wird jetzt vielleicht kurz unschön für manche, das zu hören, müssen wir sicher sein, dass das Kind schon verstorben ist, wenn es geboren wird. Weil wenn es die Lebensfähigkeit schon erreicht hätte, also über der 24. Woche ist oder 23 plus, ist es in Deutschland seit den 80ern, muss ich kurz einschieben, es gibt ein Buch, das heißt Tim lebt, von der gleichen Autorin wie bei Weitertragen. Da wird sehr genau beschrieben, warum tatsächlich in Deutschland seit den 80ern alles ein bisschen anders geworden ist, weil ein Kind hat seine Abtreibung überlebt und das war rechtlich ganz schwierig. Und seitdem ist es alles ein bisschen anders geworden. Sehr interessant, sehr, sehr, sehr bewegend, die Geschichte dieses Kindes, der 20 geworden ist tatsächlich dann und Pflegeeltern gefunden hat. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Und seitdem müssen wir halt sicher sein, dass das Kind schon verstorben ist. Das heißt, wir müssen das Kind im Bauch, ja, es kriegt eine Spritze in sein Herz, dass es nicht mehr schlägt. So. Und dann wird die Geburt eingeleitet. Was für die Frau ein unfassbarer, unbeschreiblicher Akt ja ist, zu durchleben. Wer den Film 24 Wochen gesehen hat, hat dieses Prozess oder dieses Prozedere erlebt. Nicht angucken, wenn man schwanger ist, kann ich immer nur sagen. Und dann gebärt man dieses Kind. Das ist so ein bisschen der Ablauf. Und danach hat man normale Hebammenbetreuung. Also wenn man schon eine Hebamme hatte und die sich entscheidet, das mit dem Paar zu machen, dann kann man genauso vom Wochenbett, was ja dann vorhanden ist, begleitet werden. Und der Trauerprozess ein bisschen anders ist, aber trotzdem ja genauso, weil auch dieses Paar hat natürlich sein Kind verloren. Und das muss man ganz klar sehen. Und wir hatten es ja gerade im Vorgespräch auch schon, dass da natürlich eine Achterbahn der Gefühle ist und eine Ambivalenz. Und ja, das eine Phase ist, die sehr, sehr gut begleitet sein sollte, damit man gut weitergehen kann, wenn das denn überhaupt erstmal möglich ist. Aber das ist ja keine leichte Entscheidung, die das Paar da fällt. Aber das heißt für mich, und das habe ich auch schon begleitet, dass dann Frauen mich anrufen und sagen, ich möchte nicht weitertragen, so, die Schwangerschaft ist jetzt hier zu Ende. Und dann bin ich genauso da und höre zu und bin wertfrei und ja, unterstütze, wo ich helfen kann. So, Punkt.
Und gibt's da vielleicht auch gesetzliche Vorgaben, also im positiven Sinne, sage ich mal, dass es irgendwie heißt, okay, in der bevor so ein Schwangerschaftsabbruch eingeleitet wird oder vorbereitet wird mit all den Aspekten, die du gerade genannt hast, dass es irgendwie auch eine Vorgabe gibt, dass es heißt, okay, und wenn dann auf diesem Wege ihr Kind geboren wurde oder je nach Woche, hast du ja auch gesagt, dann bitte gehen Sie noch hier und hier hin zur Nachbetreuung, also auch zum Beispiel zur psychologischen Nachbetreuung. Gibt es da vielleicht auch gesetzliche Vorgaben oder von der Kasse Empfehlungen?
Boah, da müsste ich jetzt leider passen. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, das ist auch wieder sehr Arzt-Ärztinnen-abhängig und klinikabhängig und das ist wirklich von der Woche auch. Also die jüngeren, kleineren Wochen sind oft ja ambulant und die größeren Wochen sind ja ganz normal im Kreissaal. Also die Frau hat ja eine ganz jetzt körperlich gesehene normale Geburt und die Plazenta wird geboren und wir müssen schauen, ist die vollständig und so weiter, Blutverlust. Da schaut man schon, dass die natürlich gut aufgehoben sind und angebunden sind. Aber ich glaube nicht, dass da gesetzliche Vorgaben oder Angebote sind. Würde mich wundern, ehrlich gesagt, weil das auch beim Sternkind nicht so ist.
Ja, das, ja, stimmt, hast recht.
So, das ist, ja. Ich glaube, natürlich kann man immer die Option haben, ne, und irgendwie Psychotherapie verschrieben bekommen, dann aufgrund von Trauer und so weiter, aber es ist kein Standard und ich glaube sehr individuell, was sich dann auch das Paar oder die Frau wünscht.
Ja, okay. Es ist ja ein sehr sensibles Thema, über das wir heute sprechen und ja, für manche vielleicht auch ein sehr umstrittenes Thema. Ja. Kommt immer drauf an, aus welcher Perspektive man drauf schaut oder vielleicht auch, welche Erfahrungen man gemacht hat. Ich habe deswegen über meinen Instagram-Kanal vorab mal gefragt, ob quasi aus der Community Fragen eingereicht werden wollen, die ich mit dir bespreche. Ich würde jetzt gern mit dir darauf eingehen, außer du hast noch etwas anderes, was du vorweg noch erzählen möchtest, was jetzt gerade passt, bevor ich zu den Fragen aus der Community komme.
Ja, zwei Sachen vielleicht noch kurz. Das eine ist, dass ich glaube, auch falls Hebammen das hören oder andere Freundinnen von Paaren, die einfach diese Zeit so durchleben mit dem, was wir jetzt besprochen haben, dass es von allen rückgemeldet wird, dass das Wichtigste, was wir diesen Paaren und Frauen als Unterstützung geben können, Wertfreiheit ist. Also, dass wir nicht beurteilen oder es besser wissen oder meinen zu sagen, es wäre doch jetzt super, wenn XYZ. Und das ist manchmal schwer, weil man natürlich zu diesem Thema irgendwie ein Gefühl oder eine Meinung entwickelt im Laufe seines Lebens, aber die gehört da nicht hin. Und die gehört schon gar nicht in die Situation, wenn das andere Paar oder die andere Person in dieser Situation steht. Das vielleicht, also völlige Neutralität. Und das Zweite ist, da gehen wir jetzt, glaube ich, auch mit der nächsten Frage vielleicht ein bisschen drauf ein, dass wenn ein Paar sich für einen Abbruch entscheidet oder eine Frau, dass man das, ich versuche das mal nicht ganz so spirituell klingen zu lassen, dass man das begleitet gedanklich und dass man dieses Kind, was man ja irgendwann mal eingeladen hat, wieder ausladen darf. Und dass ich sehr fest daran glaube, dass es einen Unterschied macht, ob ich quasi nicht mehr hinhörend Richtung Bauch zu einem Abbruch gehe und das Kind in diesem Moment gedanklich alleine lasse oder ob ich sage, ich kann es nicht, es tut mir leid, es geht nicht, du musst wieder gehen, ich schaffe das nicht. Und das habe ich von einer Frau gelernt, die tatsächlich einen Abbruch hat durchführen lassen bei einem Kind, was mit Behinderung geboren wäre. Und da haben wir das gemacht und das war sehr bewegend und von dieser Frau durfte ich sehr viel lernen, dass sie gesagt hat, ich lade das jetzt wieder aus, weil ich schaffe das nicht. Und es tut mir unendlich leid und ich werde mein Leben lang wahrscheinlich mit dieser Frage und dieser doch auch Schuld leben, wie auch immer wir das dann definieren. Aber es geht nicht und es ist jetzt meine Entscheidung. Und das war ganz berührend zu sehen, dass sie sich so offen diesen Fragen gestellt hat und deswegen es für sie ein anderer Prozess werden konnte. Ja, also dass man in Kontakt mit diesem Kind geht und das sagen auch alle PsychologInnen, die Frauen begleiten, die diesen Abbruch oder diese Abbrüche dann durchführen lassen. Es macht einen Unterschied, ob wir das bewusst durchleben. Es ist wie ganz viele Dinge im Leben ja auch. Es ist ja eine Art von Trennung, die wir dann vollziehen, obwohl der andere das vielleicht nicht wollte und vielleicht haben wir uns alle schon mal von PartnerInnen getrennt. Das ist eine unfassbar schwierige Entscheidung, aber man weiß, dass es vielleicht aus welchen Gründen auch immer längerfristig für einen selber das Bessere ist. So, wenn man überhaupt von besser und schlechter reden kann in diesem Fall, aber das jetzt Passendere. Und das ist, was macht, den anderen mitzunehmen in diesem Prozess. Wird das ein bisschen deutlich? Ist immer so schwer, ja, so darüber zu sprechen, aber dieses in Kontakt mit dem Kind gehen, einen Brief schreiben und sagen, und das Empfinden, ja, ich habe keine Mutter getroffen, die diese Entscheidung einfach mal so trifft, sondern die tun sich alle wahnsinnig natürlich schwer und sind ja wahnsinnig ambivalent natürlich auch, weil es für beide Seiten immer Argumente gibt. Aber genau das zu benennen und mit dem Kind in Kontakt zu treten und zu sagen, ich kann es nicht und es tut mir so leid, ja, aber du musst wieder gehen, macht, und das würde ich fast versprechen, für Kind und Mutter und Paar eine ganz andere Situation.
Also in der Schwere der Situation finde ich das ein ganz schönes Bild, ja. Quasi, wie du jetzt auch gesagt hast, das Kind einzuladen, also die Schwangerschaft entsteht und dann auszuladen beziehungsweise sich ja so zu verabschieden über entweder Gespräche mit dem Kind oder ein Brief schreiben, hast du jetzt gerade noch gesagt, und dass man da vielleicht auch als Paar dann gemeinsam Abschied nehmen kann, ja, verbal, gedanklich. Das finde ich wirklich eine schöne Idee oder einen schönen Gedanken, um durch diese Situation zu gehen, ja, die niemals leicht ist. Also ich habe jetzt in der Vergangenheit auch wirklich regelmäßig mit Frauen Kontakt gehabt, die vor diese Entscheidung gestellt worden sind. Und es ist Wahnsinn, was sie auch beschreiben, wie es ihnen geht. Und da würde ich gleich mal direkt zu der einen Frage auch übergehen. Das Thema Rechtfertigung und Schuldgefühle. Das sind so zwei sehr prägnante Wörter, die glaube ich, sehr für diese Situation stehen. Wie erlebst du das mit den Frauen, die du jetzt schon begleitet hast?
Ich glaube, dass wir natürlich Schuldgefühle oder dass die Frauen, nicht wir, Schuldgefühle haben, weil natürlich die andere Option daneben steht, sozusagen, du könntest weitertragen. Und manche Frauen sagen, nein, ich kann es nicht, für mich ist das keine Option. Und genauso andersrum, dass zum Beispiel Abtreiben keine Option ist, ich muss weitertragen. Also das haben auch manche Frauen beschrieben, dieses, dass sie emotional nicht in der Lage waren, abzutreiben, aber es auch wahnsinnig unfair fanden, weitertragen zu müssen. So, also ich glaube, dass diese Situation so komplex ist, wie vielleicht nichts in unserem Leben gefühlsmäßig oder fast nichts. Und Schuldgefühle und Rechtfertigung können wir als umgebende Person, glaube ich, immer ein bisschen mindern, indem wir, und da komme ich wieder zu dem, was ich schon jetzt gesagt habe, neutral bleiben. Eine Person muss sich vor mir nicht rechtfertigen, weil ich habe keine Meinung dazu. Oder ich gebe ihr nicht das, oder hoffentlich nicht das Gefühl, dass sie sich rechtfertigen muss vor mir, weil mit dem, wie sie so an dem Tag vor mir sitzt, ist sie willkommen und gut. Und Frauen äußern dann natürlich Schuldgefühle, und die besprechen wir. Und da sage ich auch, adressiere die ans Kind. Und es tut gut, jemandem zu sagen, es tut mir unfassbar leid, dass ich dir das jetzt angetan habe. Oder wie auch immer man das dann sagen möchte, in den eigenen Worten. Weil es direkter Kontakt ist. So. Also wenn, keine Ahnung, ich jetzt mich bei irgendwas, bei irgendwem entschuldigen möchte, tut es gut, das direkt zu tun, anstatt nicht zu formulieren.
Okay. Eine andere Frage war noch, da geht es, glaube ich, so ein bisschen um die Wortwahl, dass wenn man diese Entscheidung getroffen hat für einen Schwangerschaftsabbruch, war jetzt so die Frage, wie reagiert man auf die Frage, ist sie bei der Geburt verstorben oder woran ist sie gestorben? Also da war jetzt ein Mädchen in diesem Fall. Oder sagt man, wie sagt man dazu? Habt ihr das Kind gehen lassen? Also hier geht es, glaube ich, so ein bisschen um die Wortwahl, um ja mit seinem sozialen Umfeld drüber sprechen zu können.
Ich glaube, ich würde Eltern motivieren, ganz klar auszuwählen, weil es ein wahnsinniges, intimes Detail ist der eigenen Biografie, dass man auswählt, wem man was erzählen möchte. Und da geht es nicht darum, dass wir die anderen anlügen, aber man möchte vielleicht nicht jedem sagen, dass man abgetrieben hat. Ich würde das ganz klar benennen tatsächlich, ich würde es gar nicht so viel umschreiben. Aber wenn jemand fragt, ist sie bei der Geburt gestorben, kann man sagen, nein, schon vorher. Oder auch da wieder, je nach Schwangerschaftswoche natürlich abhängig, so, ne? Da würde ich, glaube ich, also kann ich dir gar keine feste Antwort sagen, was ich da empfehlen würde. Ich glaube, ich würde den Eltern überlassen, macht euch bewusst, mit wem ihr was teilen wollt. Weil natürlich muss man da schon bedenken, dass jeder seine eigene Geschichte wieder mitbringt und auch die Freunde der Person, um die es jetzt mal als Beispiel geht, ja auch schon ihre eigene Meinung haben und dann vielleicht reagieren, wie man es gerade nicht vertragen kann, als Betroffene sozusagen. Und wenn dann kommt, was, ihr habt abgetrieben, dann hilft das nicht in dem Moment.
Ja, dann kommt man wieder in diese Situation der Rechtfertigung, die Schuldgefühle. Ja. Es ist ja dann auch so eine Spirale. Ja. Das heißt, so im Sinne des Selbstschutzes, unpassendes Wort, im Sinne des Selbstschutzes zu überlegen, wie man reagiert in Abhängigkeit des Gegenübers. Ne?
Absolut.
Was möchte ich teilen? Bin ich gerade auch stabil genug, gegebenenfalls in ein Gespräch zu gehen, wenn Rückfragen kommen, oder antworte ich kurz und knapp, das Kind ist vor der Geburt verstorben und mehr möchte ich jetzt auch nicht drauf eingehen, zum Beispiel.
Genau, und sowas muss man leider sich immer vorher schon klar machen, weil man sonst so perplex ist in der Situation, dass man kaum antworten kann. Und was wir uns immer auch einfach klar machen müssen, ist, dass der Tod von Kindern ja doch mit das Schlimmste ist, wenn ich das Wort jetzt mal so nutzen darf, was passieren kann und dass alle Menschen irgendwie dadurch getriggert werden. Mhm. und eigene Geschichten, eigene Erfahrungen haben und die dann immer gleich mit reinkommen. Und dass sich ja aber auch die Antwort des Paares im Laufe der Zeit ändern wird. Also die erste Zeit wird man vielleicht sagen, ich möchte dazu nichts sagen. Nach 2 Jahren kann man sagen, ja, wir haben uns für einen Abbruch entschieden aus den und den Gründen. Also das verändert sich ja auch dann.
Mit der eigenen Verarbeitung, ne?
Absolut, genau. Und ich glaube, die Zeit muss man sich selber erstmal geben. So, und man hat absolut das Recht, nicht jedem die Geschichte erzählen zu müssen. Und da ist wieder das Rechtfertigung. Ich glaube, manchmal haben Familien das Gefühl, sie müssten das, damit sie ja eine Rechtfertigung haben. Ne? So, und das muss man nicht. Man muss sich vor niemandem rechtfertigen. Die eigene Biografie und man übernimmt die eigene Verantwortung für diese Zeit.
Dann habe ich noch eine letzte Frage, die ist tatsächlich sehr umfangreich, aber ich würde sagen, manches haben wir auch schon beantwortet im Laufe des Gesprächs, aber ich möchte sie trotzdem stellen. Und zwar wurden verschiedene Themen in die Frage eingebracht. Welche Informationen bekommen die Mamas vor der Geburt beziehungsweise vor dem Abbruch? Und werden sie auch über Lebenschancen aufgeklärt oder zum Beispiel danach, also hier sprechen wir, das lese ich jetzt aus der Frage raus, wahrscheinlich von einem Abbruch, der recht spät war, dass zum Beispiel auch Informationen gegeben werden für einen Sternenfotograf.
Ja.
Da hatten wir jetzt, na, also das habe ich ja jetzt bei deinen Antworten eingangs auch rausgehört, dass du die Aufklärung teilweise zu gering, zu wenig empfindest beziehungsweise wahrnimmst von dem, was die Frauen dir zurückspiegeln, wenn sie dann zu dir kommen.
Ja.
Aber wenn du die Frage jetzt so hörst, ja. Kommen dir da nochmal Gedanken, die du dazu teilen magst?
Ich glaube, dass, also wenn es jetzt nur auf den Abbruch, oder nur ist gut, ne, wenn es auf den Abbruch bezogen ist, kann ich da gar nicht so viel sagen, weil das ganze Prozedere durchaus an mir oder an uns Hebammen vorbeiläuft, so ein bisschen. Wenn aber es schon größere Kinder sind und die in der Klinik geboren werden, was meistens der Fall ist, dann haben die meines Wissens nach das gleiche Prozedere oder die gleichen Angebote und so weiter wie ein Kind, was von alleine verstirbt, also ein Sternkind dann schon ist. Und natürlich haben die auch das Recht auf einen Sternkindfotograf und auf eine Bestattung und so weiter. Wie die Aufklärung vor der Geburt ist, da muss ich passen. Das wäre fast Ärztinnenantwort. Die Überlebenschance eines Kindes, kann ich aber sagen, wenn man sich für einen Abbruch entschieden hat, ist null. Weil wir so sicherstellen, das war das, was ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, dieses Kind hieß Tim und dass nach Tim sich einfach alles geändert hat in Deutschland, weil halt sehr viel geklagt wurde in diesem Fall. Und dass man sicherstellen möchte, dass ein Kind, was abgetrieben werden soll, nicht überlebt.
Das war ja auch das, was du vorhin meintest, dass wenn es viele Punkte oder Befunde gibt, die die quasi deswegen die Eltern vor die Wahl stellen, ob ein Abbruch ja oder nein, dann ja noch die Pflicht ist, hast du gesagt, also du vermutest, dass die Pflicht ist mit der Fruchtwasseruntersuchung, weil man da dann eine absolute Sicherheit hat und dann auch erst der Abbruch vorgenommen wird. Ne? Also wir sprechen ja bei, wenn wir jetzt, das hätten wir vielleicht eingangs nochmal sagen sollen, aber mir fällt jetzt gerade ein, heute in unserer Folge hier in unserem Gespräch Schwangerschaftsabbruch, alles nach der 12. Woche, ne?
Ja.
Es gibt ja auch Frauen, die sich vor der 12. Woche für einen Abbruch entscheiden. Da gibt's halt gesetzliche Vorgaben und Richtlinien, aber das ist ein ganz, ganz anderes Prozedere vor der 12. Woche als die Themen, die wir jetzt hier heute besprochen haben.
Und vor der 12. Woche muss man sagen, gibt es ja auch keine medizinische Indikation in dem Sinne, weil wir noch gar keine Befunde haben, sozusagen. Das heißt, da ist dann das Recht der Frau im Vordergrund. Also ist immer im Vordergrund, aber da natürlich nochmal ja auch ohne Begründung. Und danach braucht man ja die Begründung, um das überhaupt in Deutschland durchführen lassen zu dürfen. Ja.
Genau, nur um das nochmal einzuordnen. Es ist eh schon komplex. Ich wollte es. Aber
noch Stunden weiterreden, glaube ich,
genau.
Weil es ein so wichtiges Thema ist.
Genau.
Und ich glaube auch immer wichtiger wird, es wird einen viel, viel größeren Stellenwert einnehmen in der Schwangerschaftsbegleitung, weil einfach immer mehr möglich ist, was ja auch fantastisch ist, weil wir ja auch einfach den Kindern ein viel sichereres Ankommen dann bieten können, wenn wir sehen, dass sie besondere Bedürfnisse haben. Aber ich glaube, dass die, also das meinte ich neulich zu einem Paar, ich glaube, dass die Möglichkeiten zu testen schneller gewachsen sind als unsere Beratung drumherum. Und deswegen ist da im Moment so eine Diskrepanz, dass wir nicht hinterhergekommen sind, die Settings zu schaffen, Zeit zu haben, zuzuhören, aufzuklären und so weiter. Das müssen wir jetzt nachholen.
Also ich finde das tatsächlich jetzt für die heutige Folge ein ganz, ganz schönes Schlusswort mit dem kleinen Appell noch an die, die jetzt zuhören und sich in dieser Situation vielleicht gerade wiederfinden, sich Zeit zu nehmen, wie du ja auch gesagt hast, Karin, ne? Keine überstürzte Entscheidung treffen, sich eine zweite Meinung einholen, wenn man so eine tolle Hebamme wie dich an der Seite hat, jemanden zum Zuhören mit einbeziehen, aussprechen, was einen bewegt, was einen Angst macht, was einen Sorge bereitet, um sich dann dadurch der eigenen Entscheidung zu nähern. Und ich fand es auch ganz schön, wie du vorhin gesagt hast, egal welcher Verdachtsbefund oder welche Diagnose gestellt wird, in dem Moment geht es dem Kind im Bauch gut und meistens auch der Frau. Ja, jetzt wieder pauschale Aussagen, aber dass es keinen Grund zur Eile gibt für so eine wichtige Entscheidung, die so entscheidend ist für das Leben der Frau, des Paares und des Kindes, ja. Sich da nicht hetzen zu lassen und sich Zeit zu nehmen. Das so als Botschaft, würde ich sagen, aus unserem heutigen Gespräch. Und dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Offenheit und dass du wieder zu Gast warst. Hat mich sehr gefreut. Danke, Karin.
Vielen Dank, Daniela.
Das war eine neue Folge von Plötzlich Sternmama, dein Podcast rund um die kleine und stille Geburt in unserer Gesellschaft. Jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue Folge mit vielen spannenden und wichtigen Themen. Wenn du in diesem Moment, wo du zuhörst, selbst plötzlich Sternmama bist, möchte ich dich ermutigen, den Kontakt zu mir aufzunehmen. Du bist nicht allein und ich gehe mit dir deinen Weg gern ein Stück gemeinsam. Auf meiner Website findest du all meine Yogakurse und auch Retreats vor und nach der Geburt. Ich begleite dich mit Postnatal-Yoga nach einer kleinen oder stillen Geburt und mit Pränatal-Yoga in deiner Folgeschwangerschaft. Außerdem ist es mir wichtig, dass du die Möglichkeit hast, dich mit anderen Frauen in deiner Situation auszutauschen. Wenn du heute aus Interesse zuhörst und eine Frau in deinem sozialen Umfeld kennst, die Sternmama ist, möchte ich dich einladen, diesen Podcast mit dir zu teilen, sodass sie vielleicht die Unterstützung findet, die sie jetzt gerade braucht. Weitere Infos unter www.sternmamas.de und ich freue mich, wenn du bald wieder reinhörst.